Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen neuen Partner. Wenn ihr in MedTech, Life Science oder Digital Health arbeitet, kennt ihr das wahrscheinlich. Gute Leute zu finden, wird immer schwieriger. Gerade bei den verschiedenen Rollen im Quality Management, im Klinikalltag, im Engineering oder im Digital Health dauert es oft Monate, bis die richtige oder passende Person gefunden ist. Tja, und manchmal findet man sie gar nicht. Genau darauf hat sich Yeah Deutschland spezialisiert. Yeah unterstützt Unternehmen dabei, hochqualifizierte Expertinnen und Experten zu finden. Das gilt sowohl für Festanstellungen, akademische Arbeitnehmerüberlassung, wie auch für Freelancer-Projekte. Hierbei ist besonders spannend, wie groß das Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten ist, die genau in diesem regulierten und innovationsgetriebenen Bereich arbeiten. Wenn ihr also gerade ein Team aufbaut, ein Produkt entwickelt oder eine Schlüsselrolle be zu besetzen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in das Healthcare-Angebot von Yeah Deutschland werfen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder direkt unter yeah/healthcare. Geschrieben wird Yeah, Yer. Und jetzt starten wir in eine neue Folge des Rocketing Healthcare Podcasts.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Wir haben heute die Anna Jarosch da von Aiable und sie ist dort Brand Ambassador und Account Managerin. Hallo Anna, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen.
Hallihallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Genau, und ja, auf jeden Fall, weil wir sprechen heute über ein wichtiges Thema und wir sprechen heute über ein nicht weniger wichtiges Thema für Startups, aber ihr seid oder du bist jetzt nicht klassisch bei einem Startup, aber wir sprechen über das Thema, über das große Thema Inklusion und gehen da rein in das Thema Barrierefreiheit und vor allem digitale Barrierefreiheit. Und im Hintergrund, und ich glaube, das ist für viele Startups und viele Hörer und Hörerinnen hier im Podcast super spannend, weil das Thema ist aber noch ein bisschen unter dem Radar, ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ist wichtig. Es gibt ja auch gewisse, sage ich mal, Verpflichtungen zu dem Thema, das umzusetzen. Aber viele Teams nutzen die Chance nicht, sprechen auch nicht, zum Beispiel mit dir. Und deswegen sprechen wir heute mit dir, mit einer Expertin für das Thema. Wie sieht digitale Barrierefreiheit aus? Was muss man beachten? Was sind vielleicht Besonderheiten? Aber Tipps und Tricks auch für Startups. Also ein ganz, ganz bunter Mix zu einem super spannenden, wichtigen Thema. Also erstmal danke, dass du Zeit hast, dass du da bist. Bevor wir jetzt in die ganze Thematik reingehen, ganz wichtig, wer bist du und ja, was zeichnet dich aus, was muss man über dich wissen und ja, das wäre mal ganz wichtig, Anna, dass wir ein Bild von dir haben.
Ja, ein kleines Intro hast du ja schon gegeben. Mein Name ist Anna Jarosch, ich bin 23 Jahre alt und bin seit meiner Geburt hochgradig sehbehindert. Das heißt, ich habe eine Restsehstärke von roundabout 5%. Die mich mein Leben lang schon begleiten, das Ganze auch unverändert. Also es sind schon immer diese 5% und es wird sich zukünftig voraussichtlich auch nicht ändern. Das Ganze geht einher mit einer extremen Lichtempfindlichkeit. Falls man irgendwo mal ein Foto von mir sieht, ich habe eine orange-rote Brille auf der Nase sitzen. Auch das schon seit ich super, super klein bin. Ich bin vollständig farbenblind und kann im Nahbereich noch mehr erkennen als auf die Ferne. Das Ganze schimpft sich übrigens Achromatopsie, vielleicht schon mal gehört, ist aber eine der seltensten Erkrankungen, die wir so in Deutschland, also betrifft nicht viele Menschen, dementsprechend auch jetzt nicht so super mega gut erforscht. Ich habe da größte Freude dran, auch mal an der einen oder anderen Studie teilzunehmen, gerade was auch so Testmöglichkeiten angeht. Heilungsmöglichkeiten in dem Sinne gibt es keine aktuell. Das heißt, ich habe mich zum Glück sehr gut mit meiner Situation abgefunden und führe ein sehr selbstständiges und normales Leben. Das heißt, ich habe ganz normale Hobbys. Ich reite für mein Leben gerne. Ich surfe, ich fahre Ski im Winter und habe auch ganz normal mein Studium gemacht. Das heißt, ich habe Medienmanagement und digitales Marketing studiert bis zum Herbst 2024 in Heidelberg an der Hochschule Fresenius und habe mich dann sehr bewusst dafür entschieden, im Bereich der digitalen Barrierefreiheit zu arbeiten. Das Ganze eben bei iAble, mittlerweile als Brand Ambassador und Account Manager und darf hier eben Unternehmen dabei begleiten, wie sie ihre Webauftritte bzw. alles, was irgendwie im digitalen Bereich ist, für alle Menschen zugänglich, zu machen, egal ob mit Einschränkungen oder ohne Einschränkungen. Und das wirklich aus dem Grund, weil für mich selber im digitalen Bereich mit Abstand die größten Hilfsmittel liegen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man mit einem Blindenstock umgeht, genauso wenig wie ich einen blinden Hund habe. Würde mir wahrscheinlich beides auch gar nicht so zwangsweise viel helfen. Smartphone, Tablet und Co. sind meine besten Freunde. Mittlerweile natürlich auch viel die Arbeit mit KI, die ja da oftmals hintersteckt. Und ja, freue mich sehr, wie viele Möglichkeiten es mittlerweile eben in dem Rahmen auch gibt.
Also erstmal super vielen lieben Dank. Und es ist ja vielleicht so, weil du sagtest, man sieht eine rote Brille, das ist dann einfach dein Markenzeichen. Ne? Das ist auch ganz klar.
So sehe ich das auch.
Genau, das ist schon mal ein wichtiges Merkmal. Und was du gerade auch angesprochen hast, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, bevor wir dann noch tiefer reingehen, aber viele denken ja tatsächlich so bei dem Thema Barrierefreiheit, Inklusion, denken ja viele auch tatsächlich dann so an Menschen mit Beeinträchtigung, mit einer Sehschwäche und. Aber es betrifft ja auch schon ältere Menschen, die nicht mehr so gut sehen, die nicht so gut mit den Wearables, mit den Tablets, mit den Handys umgehen können. Also es fängt ja, glaube ich, schon viel früher an und trifft eine breite Masse. Also es ist gar nicht so speziell, wie man es immer denkt, sondern fängt schon, also aus meiner Wahrnehmung, viel früher an. Genau, bevor wir aber reingehen in die Lösung, vielleicht, du hast jetzt gerade gesagt, du bist bei iAble. Sagst du vielleicht nochmal ganz kurz 2, 3 Sätze zur Firma, wo du unterwegs bist, was ihr generell macht? Und vielleicht beschreibst du nochmal so in 1, 2 Sätzen, was da so gerade aktuell deine Kernaufgabe ist.
Sehr gerne. iAble ist mittlerweile kein Startup mehr. Also es ist im letzten Jahr aus der Startup-Phase rausgekrabbelt. Ende 2024 auch nochmal eine große Series A-Finanzierung bekommen. Steuert jetzt da natürlich auch auf die nächsten Prozesse zu. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 in Würzburg und das wirklich als Software-as-a-Service-Unternehmen. Der Kerngedanke war aber nicht, da einen großen Vertrieb zu starten. Wir haben 4 Gründer, den Chris, den Eric, den Tobias und den Olli. Und der Olli hat einen sehr, sehr guten Freund, einen Schulfreund, der eine ähnliche Seherkrankung hat wie ich. Die ganze Geschichte ist aber ein bisschen anders, weil das wurde im Verlauf seines Lebens schlecht. Das heißt, die waren zusammen in der Schule und sind pro Jahr immer eine Reihe nach vorne gerückt, weil Lennart das alles nicht mehr so gut erkennen konnte. Und Olli war im Prinzip sein lebender Screenreader und hat ihm das Tafelbild vorgelesen. Und das hat auch super gut geklappt. Lennart hat sein Abitur besser gemacht als Olli. Und dann haben sich die Wege getrennt und Lennart hat ein Chemiestudium, bin ich der Meinung, also auf jeden Fall was Naturwissenschaftliches angetreten. Und Olli hat Informatik studiert und dann war 2020. Und wir wissen alle, was 2020 war. Ich habe da gerade mein Abitur machen wollen und dann gab es da einen gewissen Lockdown wegen Corona. Und so ging es natürlich Lennart auch und er musste sich dann mit den Gegebenheiten abfinden und die Dozenten waren da leider nicht so offen und mit einem Inklusionsgedanken mit dabei, was dann dazu geführt hat, dass er sein Studium tatsächlich abbrechen musste, weil er gesagt bekommen hat, wenn du mit dem, was wir dir hier zur Verfügung stellen, nicht klarkommst, dann ist dein Studium damit beendet. Und da haben unsere Gründer gesagt, nee, also sorry, wir haben 2020, das kann nicht sein. Wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, da eben zu vermitteln und einen Inklusionsgedanken zu schaffen. Wir müssen hier irgendwas ins Leben rufen. Und das ist der Kerngedanke, der sich bis heute noch durchschlägt. Mittlerweile ist das Unternehmen 180 Mann groß und in einigen Ländern vertreten, also es ist nicht nur Deutschland, sondern geht sogar über die EU hinaus, wir haben auch einen Standort in der UK zum Beispiel. Ja, ist ein bisschen sehr gewachsen in den letzten Jahren.
Schnell gewachsen, schnell geraced, ja, mit Series E in 6 Jahren, das ist sportlich, aber auch Respekt.
Definitiv und das eben mit diesem Thema der digitalen Barrierefreiheit. Und es sind mittlerweile einige Software-Tools, die eben den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können. Auf der anderen Seite aber immer, und das ist für mich das Allerwichtigste, ein Riesenteam aus Menschen mit verschiedensten Einschränkungen dahinter, die die Tools mitentwickeln, die aber auch die Unternehmen eben in dem Prozess unterstützen, weil Software reicht einfach nicht aus bei so einem menschlichen und individuellen Thema. Und deshalb kann ich auch mit vollster Überzeugung dahinterstehen und habe mich sehr bewusst für die Arbeit dort entschieden, weil es einfach Wahnsinn ist, was da für eine Mission vorangetragen wird und das halt mittlerweile mit einer ganz schönen Power dahinter.
Ja, absolut. Und ich kann es unterstreichen, ich hatte ja nur einen kurzen Ausflug in die, ich sag mal, Sozialwirtschaft. Ich war ja kurz mal bei einer Stiftung mit einer Werkstätten, mit Menschen mit Beeinträchtigungen, und was mir da hängen geblieben ist in der kurzen Zeit, aber sehr eindrücklich, ist eben, dass gerade diese digitalen Tools für viele Menschen in diesen Wohngruppen, Werkstätten, das soziale Bindeglied nach außen sind, ne,
Ja.
um an einem regulären, ich sag mal, im ganz normalen Alltag
Ist so.
teilzunehmen. Ne, genau. Und es ist mir noch eine Zahl hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Wie gesagt, ist ein paar Jährchen her. Aber es hieß damals, dass ungefähr in Deutschland so 330.000 Menschen ungefähr in Werkstätten oder in Einrichtungen betreut
Kommt
werden.
wahrscheinlich hin, ja.
Genau. Und das ist ja nur wirklich mit Betreuungsbedarf und Wohngruppen, und ist vielleicht auch für den einen oder anderen jetzt gerade auch, wenn man im Gesundheitsbereich eben mit Teams spricht, die ja die Versorgung verbessern möchten, auch gerade von solchen Menschen, für die Pfleger, für die Betreuer und so weiter, ist es natürlich auch wichtig, als Markt in Anführungszeichen. Also wir reden am Ende natürlich schon auch noch von einem Markt, von vielleicht ein bisschen Vertrieb in Anführungszeichen. Und wie komme ich halt an die Zielgruppe, beziehungsweise wie kann ich meine Lösung, je nachdem,
Ja.
welches Krankheitsbild ich adressiere, eben besser platzieren. Von dem her finde ich das persönlich super wichtig, und deswegen haben wir gesagt, komm Anna, wir machen heute so eine Folge, also ein bisschen außerhalb der Reihe, sage ich mal, vom Klassischen, nicht mit, also naja, seid ja Series A, ist irgendwo schon noch ein Startup, ne, aber halt ein so kleines Unicorn. Nein, aber das nächste Unicorn vielleicht, das
Auf
wird.
dem Weg dahin.
Genau, gibt es mal den Vieren mit am Ende des Tages. Nein, aber es geht um das Thema. Und ich glaube, das Thema ist wichtig. Und was wir auch immer feststellen, dass das gar nicht mitgedacht wird, ne, das redet viel über UX, UI, das ist sicherlich auch wichtig, ne, Nutzerfreundlichkeit, aber die Barrierefreiheit kommt zu kurz. Wenn man jetzt mal reinschaut, also du hast ja beschrieben, was deine Stärken sind, wo du herkommst, was ihr macht in der Company, wie ihr gewachsen seid, aber jetzt lass uns mal reingehen. Also wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, Barrierefreiheit, klar, Inklusion, sind alles Begriffe, die ich schon mal gehört habe, aber wie muss ich mir, kannst du mal ein Praxisbeispiel vielleicht auch aus der eigenen Praxis geben? Wie wirkt sich das aus? Das heißt, du lädst jetzt eine App runter, die nicht barrierefrei ist. Was passiert dann, dass jemand mal vielleicht auch eine Vorstellung hat, was das für eine Auswirkung hat?
Ja, das ist ganz spannend. Also wenn du es jetzt auf App beziehst, habe ich die Problematik aktuell vor allem bei Banking-Apps oder auch Apps, die projektbezogen sind. Das heißt, ich war jetzt beispielsweise letzte Woche auf einer sehr großen Veranstaltung und habe mir dafür eine App runtergeladen. Und bei mir ist es so, ich arbeite einfach mit einem extrem großen Zoom. Das heißt, auf dem Handy ist meine Schriftgröße einfach so, dass sie jemand anderes wahrscheinlich von 2 Meter Entfernung lesen kann. Ich so eher auf 30 cm Entfernung maximal. Und wenn ich diese App dann öffne, dann passiert es, dass die Textfelder gar nicht mehr lesbar sind. Also ich muss mir aktiv die Schriftgröße wieder kleiner machen in meinen Handy-Einstellungen, damit die App überhaupt noch nutzbar ist. Teilweise sind die Buttons auch gar nicht mehr anzuklicken, weil das adaptive Design der App gar nicht darauf ausgelegt ist, dass es mit einer anderen Schriftgröße nutzbar ist. Es gibt die größeren Anbieter, die haben das mittlerweile ganz gut im Griff. Also so Musikstreaming-Anbieter zum Beispiel oder auch die ganzen Meta-Apps und so, da ist das überhaupt kein Problem in der Regel. Die haben das auf dem Schirm. Aber gerade wenn kleinere Unternehmen der Meinung sind, jetzt eine App auf den Markt zu bringen, dann ist das ein Thema, was gerne mal hinten runterfällt. Bei Apps wahrscheinlich oftmals noch mehr hinten runterfällt als bei einer Website an sich, weil bei einer Website überschneiden sich die Barrierefreiheitskriterien oftmals auch mit allgemeinen UX-Thematiken oder SEO zum Beispiel. Und dann ist es so, dass gewisse Sachen doch zumindest stiefmütterlich mitbeachtet werden. Beispiel Alternativtexte. Bei Alternativtexten ist es so, wenn eine Person beispielsweise vollblind ist, nutzt sie ja auch ein eigenes Hilfsmittel, einen sogenannten Screenreader. Dieser Screenreader, der liest ihr die Webseite vor. Er liest aber nicht nur die Webseite vor, der liest auch jegliche andere Anwendungen vor, die die Person halt in ihrem digitalen Alltag verwendet. Und dabei greift dieser Screenreader nicht nur auf das zu, was wir im Frontend lesen können, also wir sichtigen Menschen, und dazu würde ich mich jetzt auch zählen, weil ich keinen Screenreader nutze, sondern der greift auch auf die Daten des Backends zurück. Sprich, wenn jetzt bei einem Bild ein Alternativtext hinterlegt ist, was man ja immer hofft, auch aus SEO-Sicht, dann wird dieser Alternativtext vorgelesen. Jetzt passiert es aber gerne bei der SEO-Optimierung, dass da möglichst viele Schlagworte reingehauen werden. Das hilft einer blinden Person gar nichts. Die blinde Person wird davon den Sinn des Bildes nicht erfassen können. Es geht wirklich darum, dass dieser Alternativtext sinnhaft einer blinden Person beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist.
Was abgebildet ist. Okay, verstanden.
Richtig. Das ist vielleicht ein ganz praxisnahes Beispiel. Oder wenn du auf eine Webseite kommst, wir kennen alle die schönen Cookie-Banner, die uns begrüßen. Und eine blinde Person, die muss diesen Cookie-Banner ja mit ihrem Screenreader beziehungsweise mit der Tab-Navigation bedienen können. Und oftmals sind die schon nicht bedienbar. Dann kann die Person wieder gehen.
Okay.
Kommt ja nicht weiter.
Okay, verstanden. Vielleicht noch eine, also wenn man nochmal bei dem Beispiel jetzt gerade bei der App bleiben, ich habe jemanden, der hat eben eine Sehbeeinträchtigung, sage ich mal, und hat vielleicht noch eine andere Krankheit, will jetzt eine App nutzen, um vielleicht Medikamentation oder andere Themen zu tracken oder die App zu nutzen, dann bedeutet das eigentlich im schlimmsten Falle, wenn er das, diese Felder nicht mehr erreicht und aufgrund der Schriftgröße und der Darstellung in der App, dann ist ja oder die logische Konsequenz, derjenige oder diejenige nutzt die App nicht weiter, weil einfach da die Hürde zu hoch ist, sich in der App zu registrieren und die aktiv zu nutzen und zielorientiert zu nutzen. Das heißt, die App wird eigentlich wieder entweder auf dem Handy belassen und löscht sich irgendwann nach 90 Tagen, weil nicht mehr benutzt, oder wird direkt wieder gelöscht. Also das heißt, da bricht ja eigentlich, ist es der wichtigste Schritt, wenn schon jemand sagt, hey, ich möchte mich da registrieren, ich möchte es nutzen und scheitert dann an so einer Hürde, ist das, glaube ich, für jedes Unternehmen und auch für jedes Startup und ich sage mal in Anführungszeichen, ein möglicher Kunde in Zukunft, der ja dann wieder verloren geht, ne? Ist das richtig? Also es ist schon so, dass man dann sagt, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht lesen, ich kann es nicht nutzen, also lösche ich es wieder. Ist die logische
Richtig.
Konsequenz, oder? Okay.
Also wenn ich keine Wahl habe, wenn ich diese App wirklich brauche, ich habe ja oftmals auch gar nicht die Auswahlmöglichkeit. Also wenn ich jetzt die Krankheit XY habe und dafür gibt es genau eine App, um mir in diesem Anwendungsfall zu helfen, dann muss ich die ja irgendwie benutzen. Dann ist die einzige Möglichkeit für mich, mir jemanden zur Hilfe zu nehmen, der mir in der Anwendung wirklich unter die Arme greift. Allerdings muss ich sagen, das ist dann aus meinem Verständnis schon wieder ganz weit weg von Inklusion, weil für mich ist das Thema Selbstständigkeit enorm wichtig, also sehr hoch priorisiert und ich will mir eigentlich niemanden zur Hilfe nehmen müssen.
Genau, es geht ja um ein selbstbestimmtes Leben am Ende des Tages. Ist ja
Korrekt.
so ein bisschen, ne? Also die Befähigung, mit diesen Tools oder mit diesen Unterstützungsmöglichkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu haben oder ein eigenständig geführtes Leben, soweit möglich, ne? Klar, wenn du brauchst sicherlich in manchen Themen Hilfe, aber soweit es möglich ist, und ich glaube, das kennt jeder, dass er sagt, ich möchte es ganz selber entscheiden, ne? Und muss mir nicht jemand holen. Auch da wieder ist ja das Thema, wenn ich jedes Mal jemand organisieren muss, auch da wird ja irgendwann das funktioniert ein, zwei, dreimal, aber dann wird die App auch nicht weiter genutzt, auch nicht weiter bezahlt, eventuell, wenn es eine Bezahllösung ist. Auch da geht es ja wieder dann darum, eben ne, zu interagieren und die Zielgruppe, ich sage jetzt mal nicht zu binden, aber dass die Nutzung da ist und dass vielleicht ein positiver Versorgungseffekt ja rauskommt, wenn man jetzt im Healthcare-Kontext bleibt. Genau.
Total. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man eingeschränkt ist oder von mir aus auch einfach älter ist, es gibt immer wieder Bereiche im Leben, wo wir uns sehr bewusst darüber sind, dass wir Hilfe brauchen und dass da auch kein Weg dran vorbei führt. Es ist genauso, wie ich weiß, dass ich nicht Auto fahren kann. Punkt. Daran ist aktuell zu diesem Zeitpunkt nichts dran zu rütteln. Außer ich würde vielleicht in die USA auswandern, wo das Thema schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Wenn
Oder
ich
du
aber weiß,
autonomes Fahren, oder? Also
ja,
Anna,
genau das meine ich, wo
genau,
das
also meinst du,
autonome
okay,
Fahren schon ein bisschen
genau,
vorangeschritten ist,
okay.
wo das einfach schon mehr verbreitet ist.
Ich
Aber
dachte
wenn
jetzt
ich.
mehr an eine Lösung oder vielleicht sogar eine Therapie oder andere Themen für die
Nee.
Krankheit. Du meintest autonomes Fahren, okay, gut.
Genau, autonomes Fahren, also die Hilfsmittel einfach dafür.
Okay.
Wenn ich aber weiß, ich habe eine App und ich wüsste, dass die eigentlich nutzbar gemacht werden könnte, wenn sich denn jemand drum kümmern würde, dann ärgert es einen natürlich brutal, dass man sich dann Hilfe nehmen muss, nur weil andere Menschen nicht die Initiative ergriffen haben, da den Zugang einzurichten.
Okay. Was ich noch habe, und das habe ich interessanterweise heute im Vorfeld des Podcasts, hatte ich mit auch jemand besprochen, und da ging es ein bisschen um Thema Social Media, LinkedIn, klar, und auch Instagram ist das ja auch weit verbreitet und auch TikTok und so weiter. Gut, da kann man mit Videos arbeiten, ist immer die Frage, wie funktioniert es da? Da können wir gleich vielleicht nochmal reingehen. Aber was ich jetzt fragen wollte, und das ist mir heute Morgen aus dem Gespräch hängen geblieben, weil ich gesagt habe, wir nehmen heute Mittag auf, ne, zu dem Thema. Und dann habe ich die Frage gestellt bekommen, frag mal bitte, wie das eigentlich ist. In LinkedIn oder in anderen Texten werden ja oft diese Emojis verwendet. Also lachende Emoji, ein Herzchen. Gut, ich habe bei mir in meinem LinkedIn-Profil auch eine Rakete drin. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, wie wird sowas über eventuell von dir gesehen oder über einen Screenreader ausgelesen? Ist es eher störend für die Barrierefreiheit oder ist es inzwischen so von der Technologie her, dass es keine Rolle mehr spielt?
Also ich kenne die allgemeine Empfehlung, wenn man einen barrierefreien Text gestaltet, die Emojis vollständig wegzulassen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass das zwingend notwendig ist, weil ich mir auch öfter mal Texte vorlesen lasse, nicht von einem Screenreader, sondern einfach über eine Vorlesefunktion.
Okay.
Und da wird das dann eben als das vorgelesen, was es ist. Also rotes Herz. Lachen das Smiley, genervt das Smiley. So. Und das ist eigentlich das, was mir das dann auch wirklich vermittelt. Also ich habe über den Zoom oder über meine größere Schriftgröße durchaus die Möglichkeit, die Emotionen, die so ein Emoji ausdrückt, oft wahrzunehmen. Bei einer blinden Person, bei einem Screenreader, denke ich, es kommt ein bisschen darauf an, wie gut der ist oder wie komplex auch die Smileys sind. Ich würde den Text einfach nicht damit überladen. Aber mal an der einen oder anderen Stelle ein Emoji einzusetzen, ist aus meiner Sicht vollkommen legitim und nutze ich auch selber. Also wenn ich meine LinkedIn-Posts schreibe, nutze ich genauso Emojis und ich habe die auch in meiner Bio drin.
Okay, wunderbar. Also wir halten fest, es kommt immer aufs Maß an, ne? Zu viel ist
Richtig.
schlecht, zu wenig ist zu schlecht. Also irgendwo ein guter Mittelweg. Das ist also wichtig, Frage geklärt, ne? Jetzt lass uns mal andersrum gefragt. Also haben wir schon ein bisschen drauf geguckt, was macht eine schlechte App oder eine schlechte Seite eventuell aus. Das heißt, man verliert Kunden, die Absprünge, die weitere Nutzung, also Kunden oder Nutzer, wie auch immer man das titulieren möchte und in welchem Bereich man unterwegs ist oder auch Patienten, Patientinnen. Wie sieht denn jetzt für dich eine optimale App oder vielleicht muss man es sogar trennen, da bist du über die Expertin eine Homepage aus, wo du sagst, okay, die ist eben top barrierefrei. Was sind so Dinge, wo du sagst, die sind elementar und müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn du jetzt zum Beispiel mit Unternehmen oder Entwicklern sprichst?
Also aus meiner Sicht hat die Webseite erstmal Priorität, weil aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass Menschen mit Einschränkungen doch eher auf die Webseite als auf die App zugreifen, weil die doch tendenziell eher auf ihre Bedürfnisse optimiert ist. Und es gibt hier einen internationalen Standard. Das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Und auf diesem Regelwerk, das vor Jahren schon von den W3C ins Leben gerufen wurde, basieren auch die aktuellen Gesetze, die für den Public Sector seit 2021 und für Teilbereiche der Privatwirtschaft seit Mitte 2025 gelten. Das sind immer diese Web Content Accessibility Guidelines und da sind wir aktuell in der Version 2.2. Es gibt verschiedene Konformitätsstufen. Die AA-Konformitätsstufe ist da aktuell eben auch verpflichtend. Und dieses Regelwerk, das klingt jetzt alles sehr kryptisch, was ich da formuliert habe, es hat aber seinen Sinn und Zweck. Das fasst eben alle Teilbereiche zusammen, die auf Einschränkungen zugreifen. Weil wenn ich jetzt als betroffene Person auf die Webseite gehe, dann fallen mir natürlich auch erstmal nur die Barrieren auf, die mich persönlich stören, die mich von der Nutzung der Seite abhalten. Aber ich kann auch nicht beurteilen, was jemand braucht, der auf die Tab-Navigation angewiesen ist, weil er beispielsweise Multiple Sklerose hat und seine Hand gar nicht dementsprechend verwenden kann und eben den Mauszeiger so nicht bedienen kann. Das heißt, es braucht eben ein Regelwerk und eine gewisse Standardisierung in dem Ganzen, um das umzusetzen. Und dafür gibt es eben Software-Tools beispielsweise, um das Ganze zu überprüfen, inwieweit die Seite aktuell diesem Standard entspricht. Das Regelwerk ist durchaus auch sehr umfänglich. Das sind 89 Prüfkriterien, die da abgeprüft werden. Und wenn ich das Ganze händisch mache, dann bin ich sehr, sehr lange beschäftigt. Es ist aber auch nicht so, dass Software hier alles abprüfen könnte. Deshalb braucht es zusätzlich immer die Menschen mit Einschränkungen dazu, weil wir natürlich dann wieder viel von Sinnhaftigkeiten auch sprechen. Also natürlich sieht eine Software beispielsweise, ob da ein Alternativtext hinter einem Bild hinterlegt ist oder nicht. Aber ob der sinnhaft der blinden Person beschreibt, was darauf zu sehen ist, das bleibt uns Menschen aktuell einfach noch überlassen. Natürlich kann man sich sehr viel mit KI mittlerweile erstellen lassen, auch eben solche Alternativtexte oder Linktexte, Buttontexte, wie auch immer. Aber der KI blind zu vertrauen, macht aus meiner Sicht aktuell noch keinen Sinn. Und da kann man schon einiges machen. Also wenn dieses Regelwerk wirklich eingehalten ist und vor allem auch dauerhaft überprüft wird, die wenigsten mobilen Anwendungen sind statisch. Das heißt, auf einer Webseite passiert ja durchaus auch öfter mal was. Das ist kein Projekt, was ich einmal umsetze und sage, cool, wir haben jetzt eine barrierefreie Webseite für immer und ewig. Das funktioniert nicht. Ich brauche wirklich selber Kontrollmechanismen darüber. Und kann natürlich über diesen gesetzlichen Standard hinaus auch noch einige Dinge zusätzlich tun. Wir sehen beispielsweise das Thema Sprache auch oftmals als Barriere. Egal, ob das jetzt ein vereinfachtes Sprachniveau ist oder eine Landessprache, die ich nicht beherrsche. Ganz einfacher Fall, wenn ich auf einmal im Ausland ins Krankenhaus muss und kann mich auf der Webseite nicht selbstständig zurechtfinden, dann habe ich ein Problem.
Ja.
Genauso gibt es auch Assistenzmöglichkeiten, die ich als Webseitenbetreiber eben auf einer Webseite anbieten kann, um einen zusätzlichen Nutzen zu schaffen, der jetzt rein über diese technische Barrierefreiheit hinausgeht.
Ja, das heißt aber für mich zusammengefasst, wenn ich jetzt eine Webseite habe, klar, dann gehst du mit drüber. Also zum einen, klar, eben mit einer KI, aber wichtig ist immer noch die menschliche Komponente. Das heißt, in der Echttestung gehst du drüber, ne, wie das jemand, sag ich mal, mit einem Auto einfach Testfahrten macht. So ähnlich machst du mit einer Homepage dann eben die verschiedenen Tests, guckst es aus deinem Blickwinkel an, mit deiner Erfahrung im Hintergrund und sagst im Endeffekt, wo noch Schwachstellen sind, wo nachgesteuert werden muss. Also das ist, glaube ich, unerlässlich. Und am Ende des Tages, wenn jemand seine Webseite verändert oder neue Themen draufpackt, vielleicht auch sogar bei Blogbeiträgen, ne, zum Beispiel, dann würde das bedeuten, es müsste jedes Mal irgendwie angepasst werden an diesen Leitfaden, nenne ich es mal, an diese Rahmen. Also das ist wichtig zu beachten, so dass das immer ein fortlaufender Prozess ist. Klar, wenn ich eine statische Visitenkarte, eine digitale Visitenkarte habe, dann ist es okay. Aber wenn ich eben veränderte Texte drauf habe, Termine drauf habe, Blogbeiträge und sich, so wie du sagst, veränderst, dann ist das also ein Thema, wo ihr dann mit Unternehmen auch längerfristig zusammenarbeiten. Dann kriegst du einen Link und heißt hier, es gibt eine neue Seite, prüfen wir mal nicht die ganze Homepage, aber eben die Seite auf Barrierefreiheit. Ne? Muss man sich das so vorstellen?
So ähnlich. Also wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir geben den Unternehmen selbst die Software eben an die Hand, um es eigenständig überprüfen zu können, okay, vor allem bevor eben die neuen Inhalte online gehen, damit ich auch in der Testing- oder Staging-Umgebung überprüfen kann, ist das barrierefrei, damit es nicht in nicht barrierefrei online geht. So, also das sollte auch Sinn und Zweck der Sache sein. Und wenn eben diese technischen Barrieren alle aus dem Weg geräumt sind, die über Software, über KI überprüft werden können, dann kann man in manuelles Testing reingehen. Man kann aber auch hier die Leute schulen und sagen, hey, es gibt verschiedene Barrieren, die könnt ihr auch selber überprüfen. Also ob ein Cookie-Banner über die Tab-Navigation bedienbar ist, das kannst du genauso gut prüfen wie ich. So, also
weiß ich nicht, bin da jetzt nicht so das Technik-Nerd. Ich würde es versuchen, ja, aber ich weiß, was du meinst. Okay, gut. Dann würde ich es mir wieder zutrauen, ne? Danke. Ja. Okay. Was vielleicht noch wichtig ist, was mir einfällt, wir reden oft oder wenn wir mit Teams reden oder wenn ich auch generell, also ne, im Startumfeld ist immer so wichtig, so Zertifizierung zu haben. Ne? Wir reden über CE, ISO-Zertifizierung, Medizinproduktklassen und. Das ist ja immer ganz wichtig, die Regularien. Was mir jetzt wirklich gerade zu dem Gespräch eingefallen ist, und da habe ich nochmal gerade ganz kurz drauf geschaut. Es ist doch im Endeffekt so, wenn ich jetzt so eine barrierefreie Seite, vielleicht auch eine App habe, von euch auch unterstützt und auch geprüft, dann ist es ja schon auch irgendwo, ich nenne es jetzt mal ein Siegel und könnte ja im besten Fall sogar, ich sage jetzt mal, werblich genutzt werden bis hin zu, also klar, Startups brauchen keinen Nachhaltigkeitsbericht, aber es fließt ja schon auch an die SDGs rein, oder? Sehe ich das falsch am Ende des Tages?
Nee, das siehst du absolut richtig und das Thema Zertifizierung ist für uns auch sehr präsent. Es ist allerdings in dem Bereich super schwierig, weil wir eben die Dynamik da drin haben. Und
Klar.
wenn du eine Zertifizierung ausstellst und dann ändern sich am nächsten Tag 10 Sachen auf der Seite, die jemand nicht überprüft hat, dann kann es dir passieren, dass das Zertifikat ungültig ist. Dennoch haben wir mittlerweile bei uns im Unternehmen die Möglichkeit, eine Zertifizierung auszustellen, allerdings unter sehr strikten Auflagen bzw. Grundbedingungen, die von uns da auch sehr engmaschig kontrolliert werden, damit eben niemand so ein Zertifikat auf der Seite hat, wo wir nicht eine kontinuierliche Kontrolle darüber haben, dass dieses Zertifikat auch noch gültig ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, bei einer Prüfung auf Barrierefreiheit durch eine Behörde, die dafür zuständig ist, ist so ein Zertifikat nicht aussagekräftig. Da geht es wirklich darum, was kann ich an Dokumentation vorzeigen, was ist in dem Bereich bei uns im Unternehmen passiert, wie viele Fehler konnte ich abbauen, ist die Seite tatsächlich nutzbar für Menschen mit Einschränkungen und es gibt zusätzlich auch noch eine Barrierefreiheitserklärung, ist ähnlich wie die Datenschutzerklärung zu verstehen, wo auch ganz klar aufgegliedert wird, welche Bereiche der Webseite aktuell barrierefrei sind und welche nicht.
Okay, kleine kurze Nachfrage, weil du es gerade erwähnt hast. Wenn jetzt jemand sagt, okay, verstanden und ich möchte mich zertifizieren lassen und prüfen lassen, wer sind so klassisch die prüfenden Stellen, die das machen, weil du die gerade angesprochen hast?
Da unterscheiden wir ganz klar den Public Sektor
Okay.
und die Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft haben wir eine Überwachungsbehörde, die in Magdeburg sitzt, die das Ganze für ganz Deutschland macht. Das ist die MLBF.
Okay.
Und in den Bundesländern an sich sind die eben an die Länder gebunden. Also das ist unterschiedlich und da variiert das Gesetz teilweise auch ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel Bundesländer, wo dann die öffentlichen Einrichtungen dazu verpflichtet sind, auch Gebärdensprache und leichte Sprache anzubieten. Und es gibt Bundesländer, da ist es eben nicht verpflichtend.
Okay, gut. Aber auch da wieder gilt, wenn jemand da Fragen hat, das hört und sagt, ich sitze jetzt, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen, dann kannst du weiterhelfen, dann könnt ihr weiterhelfen und sagen, okay, wenn es auf eine Zertifizierung hinausläuft, so sieht der Prozess aus und die Zertifizierung machen wir mit dir zusammen und reichen die in der Behörde XY ein. Ne? Da könnt ihr ja helfen, dafür seid ihr Experten.
Richtig,
Genau.
aber bitte nicht falsch verstehen. Also wir sind zum einen keine Juristen, wir können nur an
Nein, klar.
Juristen vermitteln und die Zertifizierung hat nichts mit der Prüfbehörde zu tun. Das ist eher so ein USP-Marketing-Gadget beziehungsweise ein
Okay.
Alleinstellungsmerkmal für die Prüfbehörde an sich sind wirklich, ist dieses dauerhafte Monitoring, was wir zur Verfügung stellen, das Wichtigste.
Das Wichtigste, okay, aber gut, dass du das nochmal so aufgeklustert hast. Aber wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das sicherlich auch in Richtung Funding ist ja immer so ein Thema, dass viele damit so Siegeln arbeiten. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, man bildet ein SDG ab und sagt, man hat schon irgendwie mit drin im Thema, ich glaube, das könnte auch für den einen oder anderen Investor auch nochmal so das Zünglein an der Waage sein, vielleicht zu sagen, hey, da wurde auch so ein Thema geguckt, könnte ich mir jetzt wirklich gut vorstellen, weil wenn ich so überlege, also wir reden viel auch bei Startups im Gesundheitswesen natürlich über Nachhaltigkeit, ne? Aber wir
Ja.
reden sehr wenig über Barrierefreiheit und deswegen sprechen wir heute ja auch darüber, um das ein bisschen mehr in den Fokus zu heben und da mehr, ja, mehr Transparenz reinzukriegen, mehr Verständnis reinzukriegen. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen auf die Startups gucken, weil klar, die sind am Anfang am Hasseln, die sind kleine Teams, die haben oft diese Probleme, ne, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, Fokus und so weiter. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, für mich ist das wichtig, ich lege einfach schon frühzeitig die Basis mit dem Blick auf die Skalierung hinten dran. Ja, wir haben ja gehört, man kann sich vielleicht bei euch euren Gründern ja auch noch Tipps holen, wie man 6 Jahren von Gründung zu Series A mutiert oder ne, expandiert, vielmehr nicht mutiert, sondern expandiert. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ein Startup oder ein Gründer hört es jetzt, setzt sich mit dir in Verbindung. Wie geht es dann weiter? Holen wir uns mal ab, wie so ein kompletter Prozess aussehen könnte, weil wir reden jetzt nicht von riesen Companies, sondern wirklich von einem kleinen Team, was vielleicht eine Homepage hat, was vielleicht irgendwann an der App-Entwicklung ist, weil Digital Health sind einfach gerade die Themen, die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Wie läuft es ab?
Also ich denke, eine Frage, die sich jedes Startup am Anfang stellt, ist, welche Zielgruppe habe ich?
Sehr gut, ja.
Und jetzt reden wir vom Healthcare-Sektor. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo das Thema Barrierefreiheit und Inklusion mehr mitgedacht werden sollte als da. Weil ich meine, eine Einschränkung, die geht oftmals einher mit gesundheitlichen Faktoren, mit Krankheiten, mit Pflege, mit wirklich einem Bedarf auf genau diese Hilfsmittel, egal ob digitale oder haptische, zurückzugreifen. Und wenn ich merke, meine Zielgruppe, die hat Einschränkungen, die auch im digitalen Bereich zu Hindernissen führen können, dann muss ich doch gucken, dass ich diese Zielgruppe irgendwie abhole. Also warum dann das Thema nicht direkt von Anfang an mitdenken? Weil wenn ich mir super viel Mühe gebe, da ein Unternehmenskonzept auf die Beine stelle, das für alle Menschen da sein soll oder eben genau für diese Zielgruppe da sein soll, und ich schließe diese Zielgruppe aktiv aus, weil sie gar nicht nutzen können, die Services, dann habe ich definitiv was falsch gemacht.
Absolut.
Und deshalb würde ich immer sagen, gerade wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe da hingehend Bedarf hat, dann das Thema direkt mitzudenken und sich einfach bei Menschen wie uns zu melden, bei Experten zu melden und dann nicht zu versuchen, auf irgendwelche Informationen zuzugreifen, die man da irgendwo im Internet findet. Ich sage es ganz ehrlich, dadurch, dass dieses Thema letztes Jahr auch in der Privatwirtschaft ein bisschen hochgekocht ist, gibt es leider einige Unternehmen am Markt, die sehr günstig verschiedene Versprechen machen hinsichtlich der Barrierefreiheit, die einfach grundlegend falsch sind, auch gerade solche Overlay-Thematiken. Ein Overlay kann unter Umständen hilfreich sein, also so ein Tool, wo man seine eigenen Einstellungen auf der Webseite treffen kann. Aber eine blinde Person zum Beispiel kann es halt einfach gar nicht benutzen. Und versprochen zu bekommen, dass man mit einem Klick barrierefrei wird und das Ganze für 5 € im Monat oder gar kostenlos, das ist einfach super, super schwierig. Das heißt, einfach auf uns zukommen. Wir haben da auch sehr kleine, kostengünstige Lösungen. Das heißt, wenn wir jetzt an einen Großkonzern verkaufen, ist das was ganz anderes, wie wenn sich da ein Startup mit einer guten Mission meldet. Und dann schauen wir einfach, was am besten passt. Und wenn das zum Beispiel nur eine App ist und sich einer aus unserem manuellen Testing-Team mal hinsetzt und diese App in einem manuellen Testing durcharbeitet und da einfach auch Vorschläge gibt, wenn die App vielleicht noch gar nicht auf dem Markt ist, sowas ist alles eine Möglichkeit. Oder wenn ich halt auch eine größere Webseite habe, da das dauerhafte Monitoring zu schaffen oder in der Entwicklung der Seite zu helfen, das ist alles kein Problem.
Also Anna, ich habe einfach nichts mehr hinzuzufügen, weil du hast mit den letzten Sätzen ganz, ganz viel gesagt, weil, so wie du es gesagt hast, wir sind im Healthcare, wir versuchen immer, die Versorgung zu verbessern, die Gesundheit in den Fokus zu heben. Und so wie du es gesagt hast, ich kann es nur unterstreichen, wenn man dann das Thema Barrierefreiheit nicht mitdenkt von Beginn an, auch, und ihr habt eine kleine Lösung dafür, ganz ehrlich, dann läuft irgendwas schief am Ende des Tages, weil dann geht die Mission, glaube ich, komplett am Markt vorbei. Und wir könnten wahrscheinlich noch ewig drüber reden, aber du hast jetzt so ein flammendes Plädoyer gehalten am Schluss, da eben sich damit auseinanderzusetzen. Und wir fragen ja eigentlich unsere Startups immer am Schluss, wer darf und soll sich bei euch melden oder bei dir melden. Ganz ehrlich, ich würde dir die Frage jetzt gar nicht stellen, sondern ich würde einfach sagen, die komplette Healthcare-Branche soll sich bei euch melden. Da sind wir bei deinem Appell vom Anfang. Also alle, die irgendwo unterwegs sind, Homepages haben, im Healthcare-Sektor unterwegs sind, viel in UX investieren sollten, vielleicht auch sich nochmal die Zeit nehmen, wenn sie es nicht gemacht haben, mit dem Thema Barrierefreiheit frühzeitig beschäftigen. Wir haben gelernt, es kann ein Verkaufsargument sein, ein Marketing-Tool auch sein, so platt es jetzt klingt, aber es kann eben auch einen Unterschied machen zu anderen Teams. Ne? Wenn ich sage, ich habe die Zielgruppe verstanden, also es ist ja ein Thema, meine Zielgruppe, das gibt es ja nicht nur in der Barrierefreiheit, das habe ich ja öfters, dass viele immer sagen, wo ist meine Zielgruppe überhaupt, ne? wen muss ich ansprechen. Also Anna, ich glaube, wir könnten noch ganz viel drüber sprechen, aber zum Schluss nochmal so die Frage. Also Teams sollen sich frühzeitig mit da beschäftigen. Hast du vielleicht noch so 1, 2 Tipps für Gründer, Gründerinnen, die jetzt den Podcast hören und sagen, okay, super spannend, wo sie vielleicht auch nochmal im Vorfeld selber drauf gucken können, bevor sie mit euch in Kontakt geben und zu sagen, hey, leg da mal wirklich nochmal ein bisschen den Fokus drauf. Gibt es da so 1, 2 Hacks, wo du sagst, da kann man schon ein bisschen vorarbeiten, sich selber vielleicht mit der Thematik auseinandersetzen, dass man auch versteht, was ihr, wenn man mit euch zusammenarbeitet, im Nachgang macht?
Also vielleicht als grundlegender Tipp, informiert euch auf den richtigen Seiten. Also die Website von iAble bietet sehr viele Links zu sicheren Quellen. Selbst wenn ich KI befrage, kann es passieren, dass da zum Beispiel die Gesetze durcheinander geschmissen werden vom Public-Sektor zu Privatwirtschaft.
Okay.
Sollten da Unsicherheiten bestehen, ob ich dazu verpflichtet bin, das Thema umzusetzen oder nicht, bitte, bitte, bitte wirklich einmal einen Juristen an die Hand nehmen. Das kostet weniger, als wenn ich für viel Geld eine Software einkaufe, muss ich auch ganz ehrlich sein. Zumal ich natürlich immer sage, es ist egal, ob verpflichtet oder nicht, so wie ich es gerade auch schon formuliert habe. Das Thema ist einfach wahnsinnig wichtig, insbesondere in dem Sektor. Denkt auch über den Tellerrand hinaus. Sachen, die euch vielleicht jetzt gar nicht so zwangsweise auffallen, wenn ihr ein Startup habt, was vielleicht gar nicht den digitalen Fokus hat, sondern beispielsweise ein Gerät, ich nenne immer das Beispiel Notfallknopf, habe, was aber trotzdem eine digitale Angebundenheit hat, zum Beispiel ein Touchscreen. Auch sowas muss natürlich zugänglich sein für die Menschen. Eine blinde Person kann keinen Touchscreen benutzen. Ja. Zum Beispiel denkt man nicht zwangsweise drüber nach, auf diese ganzen Bestellterminals bei Fastfoodketten oder Bankingautomaten, die auf Touch umgestellt wurden. Das ist alles nicht mehr nutzbar für die Menschen. Und man denkt gar nicht so drüber nach. Genauso wie die Tatsache, wenn ich eine Erkrankung habe und es gibt nur eine Lösung dafür, dann kann ich mir als eingeschränkte Person nicht die Lösung aussuchen, sondern bin ja wirklich darauf angewiesen, genau diese Lösung zu nehmen. Oder zum Beispiel in das Krankenhaus XY zu gehen, weil da der Experte für genau diese Erkrankung sitzt, dann habe ich keine Wahlmöglichkeit.
Ja, also ist glaube ich, nochmal wichtig und sind auch nochmal super Beispiele, um das klar zu machen, wie sich das auswirkt. Weil so wie du sagst, da denken viele einfach nicht dran und gehen halt in Anführungszeichen, man sagt ja immer so blind durchs Leben tatsächlich. Also ne, vielleicht jetzt... Aber das ist so für mich so ein Thema und da, auch da bin ich wieder beim Punkt, da fällt mir immer noch ein, wo ich da in den Werkstätten war, die haben das teilweise gemacht mit öffentlichen Gebäuden, die sind dann einfach mit Rollis rausgefahren und haben mal geguckt, wie ist das barrierefrei, also ne, mit Treppen und wie war das, ne? Dann hast du jemand aus dem Wohnheim mit dem Krankentransport zum Hausarzt und dann gibt es ja so ein Bild, wo der Pfleger oder der Betreuer mit dem Rollstuhl, also dem Menschen im Rollstuhl vor der Arztpraxis steht, wo es 3 Stufen hochgeht, wie kommt der jetzt in die Praxis? So, also und genau das Gleiche, was da früher eben im urbanen Umfeld, sage ich mal, in den Städten getestet wurde, sowas macht ihr auf der digitalen Ebene. Und ich glaube, da ist vielleicht auch nochmal wichtig, nicht nur die Zielgruppe zu verstehen, sich mit euch auszutauschen. Habt ihr eigentlich da auch die Möglichkeit, du hast ja vorhin das Testing angesprochen, dass ihr verschiedene Mitarbeiter habt, die verschiedene Einschränkungen haben, aus verschiedenen Themenfeldern raus, sich die Lösungen anschauen. Gibt es dann auch wirklich auch die Möglichkeit, dann mal so ein Pilot zu machen, gerade in einer Einrichtung, wo vielleicht jetzt mehrere Menschen mit einer Einschränkung sind, vielleicht mit der gleichen Einschränkung, habt ihr da auch Kontakte und könnt auch mal so ein Startup vermitteln und sagen, okay, wir testen das mal über 7, 8 oder 10 Personen?
Absolut. Also sollte es bei uns nicht abzudecken sein, was ich mir nicht vorstellen kann, sind unsere Tools ja auch mit dem Blindeninstitut und Berufsförderungswerk in Würzburg zusammen entstanden. Okay. Das heißt, da ist die Verbundenheit immer noch super eng. Also das ist immer möglich.
Okay, super. Anna, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, wir konnten in der Kürze, also ne, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber in der Kürze der Zeit des Gesprächs das Thema ein bisschen in den Fokus heben. Ja, wir packen natürlich dein LinkedIn-Profil, die Homepage von euch in die Shownotes vom Podcast. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich denke, wir werden uns sicherlich in Zukunft bei dem einen oder anderen Thema wieder über den Weg laufen oder begegnen oder auch bei Kongressen. Wir haben ja gehört, du bist auch auf Messen unterwegs. Also wie gesagt, wir packen, wie gesagt, alles in die Shownotes, sollen sich alle mit dir vernetzen und an deinem Markenzeichen erkennt man dich dann auf Kongressen und Messen. Ganz klar. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive in ein wichtiges Thema und auch das Plädoyer, was du gehalten hast. Ja. Und sag danke für deine Zeit und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Und ja, bleib weiterhin so, wie du bist. Das ist erfrischend, das ist, ja, macht Mut. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dem Thema, das nach vorne zu treiben.
Ich habe zu danken und ich freue mich sehr auf alles, was da kommen mag.